Wenn man weiß, dass in der Homöopathie ungefähr 2000 homöopathische Mittel geprüft sind und es von diesen Mitteln Beschreibungen gibt, wann wie anwenden, in diesen sogenannten Mittelsammlungen, Materia Medica, dann erscheint es erstmal extrem verwirrend und hinterlässt den Eindruck, oje, oje, bei diesen vielen Mitteln, da finde ich nie das Richtige. Aber mir ist es wirklich ein großes Anliegen zu zeigen, dass die Mittelwahl nach gewissen pragmatischen Grundsätzen durchaus einfach sein kann. Und klar, desto komplizierter dann Fälle sind, desto länger der Vorbericht ist, muss man immer mehr Symptome hinzunehmen und dann natürlich weitere Regeln beachten, wie man die Behandlung aufbaut. Aber erstmal zum Start, Mittelwahl ganz pragmatisch. Die Mittelwahl sollte auf drei Beinen stehen. Was heißt das? Das sogenannte vollständige Symptom basiert auf drei Kriterien, die eindeutig für ein Mittel sprechen. Desto sicherer diese Auswahl ist, desto eher hat man die Möglichkeit auf Erfolg. Wie wähle ich nun in der Homöopathie ein Arzneimittel aus? Das, was am Anfang am leichtesten ist, ist einfach mal zu sagen, welches Symptom habe ich und welche Mittel kommen dafür in Frage. Das, was sehr viele Leute kennen, ist diese bewährte Indikation. Das heißt, man hat ein Symptom und ähnlich wie in der normalen Schulmedizin wählt man dann einfach Symptom, welche Arznei. Ganz typisch ist zum Beispiel Annika. Viele wissen, Bluterguss, Verletzung, Annika. Aber damit hätte unser Stuhl eigentlich bisher nur ein Standbein. Glücklicherweise ist zum Einstieg tatsächlich diese bewährte Indikation eine super Hilfe und viele haben damit schon so gute Erfolgserlebnisse, dass es dann der Grund ist, sich auch weiter damit zu beschäftigen und noch mehr einzusteigen. Aber ich möchte Ihnen eben etwas weiter erläutern, was in der Homöopathie möglich ist und wie wir zielsicher Mittel auswählen können. Also Symptom, Modalität und Auslöser wären die drei Standbeine, auf denen die Mittelwahl basiert. Das möchte ich Ihnen nun erläutern. Bereits bei der Auswahl von Symptomen stellen sich gewisse Fragen. Was ist normal, was ist typisch und was ist außergewöhnlich an diesem Symptom? Dieses Was ist normal wäre zum Beispiel bei Annika bei einem Sturz, ein Bluterguss, Rötung, Schwellung, Schmerzhaftigkeit, das entsprechende Bild. Das ist alles typisch für einen Bluterguss und damit pathognomonisch, sprich völlig typisch, nichts, was man jetzt nochmal besonders hervorheben müsste. Allerdings ist für die homöopathische Mittelwahl das Besondere an einem Symptom, das Außergewöhnliche, das Individuelle, der Punkt, den wir gerne benutzen, um uns nochmal eindeutiger für ein Mittel entscheiden zu können. Zum Beispiel beim Erbrechen. Der Ablauf des Erbrechens ist immer relativ ähnlich, aber eine typische Variante wäre zum Beispiel, das Tier erbricht ewig lang nicht und in dem Moment, wo es ein bisschen was säuft oder aber ein bisschen was frisst, dann löst das den Würgereiz aus und das Futter, aber auch nur die kleine Flüssigkeitsmenge wird sofort wieder herausgewirkt. Also, das Typische, das Außergewöhnliche bei diesem Erbrechen wäre eben sofort, wenn Flüssigkeit oder Nahrung reinkommt, ruft es den Würgereiz hervor. Ist das Symptom klar, wofür wir ein Mittel suchen, wäre dann der nächste Punkt die sogenannte Motalität. Motalität heißt, was verschlechtert den Zustand, was verbessert den Zustand. Und wenn wir dem Patienten, in dem Fall das Tier, oder aber manchmal ist es auch leichter, von sich das zu sagen, uns selber beobachten, dann merken wir schon, okay, jetzt ist eher Kühle angesagt, jetzt ist eher Hitze angesagt oder eher verlangend nach Frischluft im Freien oder aber eher die angenehmere Wärme im Haus. Dazu, wo ich noch auffordern will, ist mit anderen Augen die Situation sehen. Immer, wenn irgendwas auftritt, erstmal zu fragen, was sind denn die Faktoren außenrum? Haben wir eine besondere extreme Temperaturschwankung? War es recht warm und plötzlich ist es recht kalt geworden? Oder das Tier lag ewig lang in der prallen Sonne? All diese Begleitmaßnahmen nochmal mit eingehen lassen in die Beobachtung, um dann die auch entsprechend zu berücksichtigen bei der Auswahl eines Mittels. Also, wenn wir jetzt gelernt haben, Wetter und Temperatur sind sogenannte Modalitäten, dann gibt es in der Homöopathie noch eine große Anzahl anderer Modalitäten. Zum Beispiel bei akuten Geschehen ist immer das Thema, mag der Patient Bewegung oder vermeidet er die Bewegung? Das heißt, Bewegung bessert. Das stellt sich dann in diesen Lehrbüchern auch so dar, wie ich das jetzt hier gezeigt habe, also dieses Größer-als-Zeichen, das heißt besser bei Bewegung. Oder aber, wenn das Zeichen umgekehrt gesetzt ist, dann heißt es schlechter bei Bewegung. Der Patient meidet in diesem typischen Fall, bei diesem Symptom, die Bewegung. Aber nicht nur Bewegung spielt eine Rolle, zum Beispiel auch die Lage. Immer wieder höre ich von Tierbesitzern, dass sie mir sagen, oh, der liegt nur auf der rechten Seite. Oder aber, der liegt immer nur vorm knallheißen Ofen und gar nicht mehr normal in seinem Korb. Oder findet er gar keine Ruhe und wandert dauernd rum, legt sich hin, steht auf, wandert wieder rum. Was verbessert auch noch die Situation? Zieht sich der Kandidat eher zurück, will seine Ruhe oder aber sucht er Ablenkung und ist dann, wenn er irgendwie mit anderen Hunden oder in der Familie beschäftigt ist, das Symptom gar nicht vorhanden. Interessanterweise gibt es zum Beispiel in der Homöopathie auch das Symptom Musik bessert. Das heißt, wenn Musik gespielt wird, geht es den Leuten besser. Sicher ein großes Thema von Musikliebhabern, Musikern. Oder aber, was ich wirklich ganz witzig finde, man sagt, es gibt auch so Kühe, die durch Musik eine bessere Milchleistung haben und besser gestimmt sind. Das ist dann auch ein typisches homöopathisches Mittel, also Aurum. Gold hat eben diese Problematik oder Symptomatik. Tiere, die diesen Typ verkörpern oder das jetzt momentan für die das hilfreich wäre, ist es tatsächlich so, dass auffällt, dass wenn der Radio läuft, die besser gestimmt sind, sich besser melken lassen, solche Sachen. Als kleinen Ausflug ein bisschen in eine andere Tierart. Das, was mir noch wichtig ist zu sagen, dass es eben neben Bewegung, Lage, Ruhe auch die Gemütszustände sind, die insgesamt die Situation verbessern können. Ich habe es vorhin schon angedeutet, Gesellschaft oder Alleinsein, Tiere, die sonst eher sich zurückziehen, wenn Besuch kommt, wenn die jetzt plötzlich mit dabei sind und sich tatsächlich an den Rockzipfel des Besitzers hängen und immer mitten im Gewühl sind, obwohl man eigentlich weiß, die mögen das gar nicht, wäre das eine auffallende Verhaltensweise, die man registriert und dann einfließen lassen kann in die Mittelwahl. Bleiben wir jetzt mal bei unserem Symptom Erbrechen. Da gäbe es zum Beispiel die Variante bei kalter Witterung schlechter, im Winter schlechter, also sowas wie ein Kälteeinbruch. Und jetzt da ist wohl das normale Futter schon ein Problem und er spuckt es wieder raus, wenn er das, sage ich mal, auf der Terrasse stehen hat und dann frisst. Normalerweise ist das kein Thema, aber jetzt wäre das vielleicht eine Komponente, die auffällt. Oder aber auch sowas wie Ruhe bessert. Rückzug und Ruhe wird vom Hund angestrebt. Damit fühlt er sich wohler. Das wären jetzt mal so Komponenten, die man zum Beispiel beim Erbrechen beobachten kann. Eine Besonderheit bei der Mittelsuche ist in der Homöopathie auch das sich fragen, was könnte das ausgelöst haben, dieses Symptom. Diese Begleitumstände, wie man sie eben in den Modalitäten abfragt, sind oft gar nicht so ganz weit weg vom Auslöser. Das heißt, manchmal ist eben dieser plötzliche Wetterwechsel, diese plötzliche Kälte, gleichzeitig was es verschlimmert, aber auch was ausgelöst haben könnte. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Auslöser, was nach schulmedizinischem Denken einem etwas befremdlich anmutet. Aber wenn man die Besitzer genau befragt, was die Umstände waren, was ihnen auffällt, dann erzählen sie einem häufig genau diese Modalitäten oder aber auch Auslöser, wo sie sagen, oh, könnte das sein, dass es damit zusammenhängt. Und sie deswegen darauf aufmerksam machen und ein bisschen sensibilisieren, zu schauen, was können Auslöser sein, ist Zweck dieses Videos. Zum Beispiel Auslöser, wo viele Hundebesitzer wirklich auch schon sensibilisiert sind, ist eben dieses Thema Fütterung. Kann sein, ich habe das Futter gewechselt, ich habe es von einer anderen Firma, er hat plötzlich zu viel gefressen, er hat auf dem Kompost geräubert und irgendwelches Gammelzeug erwischt. Aber auch sowas wie, ich habe jetzt da eine Woche lang Antibiotika gegeben und von Tag zu Tag ist der Hund schlecht futtriger geworden, frisst jetzt gar nichts mehr oder hat erbrochen. Das wäre auch ein Vorbericht, so können irgendwelche anderen Medikamente wie Antibiotika, wie eventuell auch Narkosemittel, sprich, er hatte irgendwie eine leichte Sedation wegen einem vielleicht auch nur ganz harmlosen Eingriff wie eine Zahnsteinentfernung. Und seitdem ist irgendein Symptom aufgetreten. Seitdem hat der Hund Verstopfung oder seitdem erbricht er immer wieder. Weitere Folgen könnten sein, zum Beispiel äußerliche Traumen, sowas wie ein Schlag auf den Kopf, ins Auto gelaufen, ein Insektenstich, Stich. Stich ist in der Homöopathie was in verschiedenen Varianten existiert. Also das Typische wäre natürlich nur mal der Insektenstich, aber jegliche Arten von Injektion sind Folgen von Stich. Also zum Beispiel eine Injektion mit einem Antibiotikum kann lokale Schwellung ergeben oder aber eine Injektion von einem Impfstoff kann Fieber hervorrufen, kann irgendwelche anderen Symptome hervorrufen, die man primär gar nicht unbedingt erstmal damit in Zusammenhang bringt. Also zum Beispiel Erbrechen nach einer Impfung am Tag zuvor wäre durchaus was, wo ich zeitnah sehen würde und in einem Zusammenhang bringen. Weitere Auslöser können auch psychische Komponenten sein, Psychostress, das heißt in der Homöopathie nennt man das Gemütssymptome, Folgen von Ärger, Schreck, Schock. Da geht es natürlich darum, dass man die Sache ein bisschen mit Hundeaugen, Tieraugen begutachtet, weil das, was für uns vielleicht gerade angenehm ist, ist vielleicht für den Hund aus seiner Sicht ein Stressfaktor. Und das zu berücksichtigen und das zu erkennen, ist manchmal schon ein bisschen ein Kunststück. Also was ich oft frage, ist dieses Erbrechen, was war in der Familie? Gibt es irgendwelche Hunde, Katzen, Freunde im Haus, in der Nachbarschaft, wo sich was verändert hat? Und so typische Gemütssymptome wären zum Beispiel, dass das andere Tier, mit dem er zum Beispiel gern zusammen war, wo irgendein Hundefreund war, in der Familie oder in der Nachbarschaft verstorben ist und dass er seitdem zum Beispiel immer wieder erbricht. Oder aber haben wir sowas wie, es ist ein Kind in die Familie gekommen und der Lautstärkepegel ist inzwischen ganz anders. Oder auch die Besitzerin beschäftigt sich mehr mit dem Kind und der Hund hat jetzt einen Stress, weil er ein bisschen von seinem Prinzenthron gestoßen worden ist. Das wäre so dieses Denken, was nochmal über die normale Symptomatik hinausgeht und natürlich schon ein bisschen Feingefühl und detektivisches Vorgehen manchmal erfordert, weil die Besitzer oft sagen, nee, da war überhaupt nichts. Und wenn man dann aber so nach und nach ein bisschen das durchgeht, dann finden sich durchaus Auslöser, wo man sagt, doch, das korreliert zeitlich, seitdem ist da irgendwas aufgetreten. Also gerade beim Erbrechen ist das auch wirklich was, was ich sehe. Durch Ärger können die Tiere einen Brechreiz kriegen von einer neuen Katze dazu, die diesen Hund immer traktiert, über einen Nachbarshund, der einen angegangen hat, ist zwar nichts passiert, aber der läuft halt regelmäßig am Zaun entlang und der Hund ärgert sich immer wieder, wenn er denn so sieht, dass da der Nachbar ihn bedroht, mobbt. Und so in verschiedene Richtungen denken und vielleicht dann neben dem Symptom, wie wir es ursprünglich besprochen haben, gewisse Begleitsymptome erkennen und eben auch Auslöser mit mit einkalkulieren und mit einbeziehen in die Mittelwahl. Also zurück zu unserem Bild. Der Stuhl, das heißt diese Auswahl, sollte auf drei Punkten basieren, die einigermaßen individuell sind. Bleiben wir beim Erbrechen, wäre sowas wie Bewegung löst wieder einen Brechreiz aus. Solange er liegt, ist es gut, aber sobald er aufsteht, wird es wieder schlimmer. Oder aber Kälte, in die Kälte rausgehen, kaltes Futter löst es wieder aus. Oder jegliche Futteraufnahme oder auch nur ein bisschen Flüssigkeit zu sich nehmen, löst wieder Erbrechen aus. Das wären so drei Punkte, die diesen Stuhl schon einigermaßen standfest machen würde. Aber in der Homöopathie hat man auch die Erfahrung, dass psychische Symptome besonders wertvoll sind. Und in dem Fall wäre zum Beispiel das Symptom Stress, Ärger mit einem anderen Tier, Hund. Manchmal muss man sich auch über den eigenen Besitzer ärgern, weil der streng oder nicht streng ist oder einen nicht so beachtet, wie auch immer. Aber diese Psychokomponente wäre dann ganz typisch, die nach Homöopathie-Erfahrung eben dazu führen würde, dass man sagt, okay, der Hund hat auch gerade einen gewissen Ärger und die anderen Modalitäten, Auslöser würden mir auch passen. Also Nux Vomica, eine absolut gängige Arznei und erste Wahl beim Erbrechen des Hundes, hat damit tatsächlich genügend Standbein, um das auszuwählen und zu schauen, was macht's. Damit haben wir dieses sogenannte vollständige Symptom mit mindestens drei Faktoren, die uns dazu geführt haben, dieses Mittel auszuwählen. Sicher denkt der eine, oje, oje, das macht es ja richtig kompliziert. Dann müssen wir jetzt zu dem Erbrechen auch noch alle möglichen anderen Faktoren mit einbeziehen. Klar, das ist tatsächlich typisch ganzheitliches Denken und ganzheitliche Medizin, diese Modalitäten und Auslöser mit zu erkennen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass dieses dann Kennenlernen hilft, gewisse Krankheiten zu vermeiden, wenn man eben weiß, oje, oje, der hat damit wieder einen Stress oder wenn es besonders kalt ist oder wenn das Futter kalt serviert wird, dann löst es Erbrechen aus, dann kann man ja das vermeiden. Und das macht natürlich das Leben von Vierbeinern und Zweibeinern, im besten Fall, weil man eben schon weiß, der Hund verträgt es nicht und das vermeide ich, dann man oft einfacher. Außerdem möchte ich noch so ein paar Beispiele geben, dass man noch mal ein bisschen weiter denkt. Also eine ganz typische Variante, finde ich, ist der Urlaub und die Urlaubszeit. Also oft so im Sommer, wenn ich davon ausgehen kann, dass viele Leute wegfahren, hinterfrage ich immer noch das, wann war der Urlaub oder geht der Hund in Urlaub mit. Und da muss man dann aber auch nochmal ganz genau nachfragen, weil zum Beispiel, man geht ja vielleicht erstmal davon aus, oh, der Hund darf mit in Urlaub fahren, alles gut, er ist glücklich. Aber bei manchen Hunden ist vielleicht diese wahnsinnslange Autofahrt oder dann ewig viel andere Hunde dabei auf dem Campingplatz, relativ eng und viele andere Geräusche, nicht ein Urlaub, sondern eher ein Stressfaktor und das macht dann eher Symptome. Oder aber manchmal, wenn ich denke, aha, die nehmen den Hund nicht mit, weil das irgendwie zu kompliziert ist, der geht irgendwie zu jemand anders, bleibt absolut zu hinterfragen, ist es tatsächlich dann vielleicht sogar die Urlaubsvariante. Also was ich immer wieder höre, ist, dass Leute sagen, oh, der geht zurück zum Züchter oder irgendwie ein Geschwister aus dem Wurf, habe ich jemanden, der, wo wir uns austauschen, wir nehmen gegenseitig die Hunde, wenn wir in Urlaub gehen. Und da ist der Hund total glücklich, weil er mit dem tatsächlich irgendwie sich gut versteht und freut sich immer schon drauf, diese Art von Urlaubsvertretung zu haben. Aber genau das Hinterfragen, ist es dann mehr Stress, woanders zu hinzugehen und seinen normalen Umfeld, seine Besitzer nicht zu haben? Oder aber manche sagen, nee, bei uns ist A und O, dass der Hund dabei ist. Wenn der nicht mit uns dabei ist, dann hängt er in den Seilen. Genau diese Sachen individuell abfragen und dann vielleicht damit umgehen können oder im besten Fall vorbeugend Mittel geben, fände ich total gut. Also ich habe da auch noch einen ganz interessanten Fall gehabt mit dem Hund, der dann tatsächlich immer wieder massive Lahmheit nach dem Urlaub entwickelt hat. Und das war so, das war ein Border Collie, der sehr eng mit seinen Besitzern verbunden war und alles miteinander gemacht hat. Aber so einmal im Jahr sind die in Urlaub gefahren und nachdem sie geflogen sind, haben sie den Hund bei den Eltern gelassen, die im gleichen Haus wohnen. Und der Hund hat also die Eltern total gekannt und die Eltern haben da sich auch viel Zeit und Mühe gegeben und sind mit dem genauso regelmäßig spazieren gegangen, wo man eigentlich meinen sollte, dürfte kein Thema sein. Aber eben nach genauem Vorbericht ist diese Lahmheit immer ein, zwei Wochen nach Rückkehr der Besitzer aus diesem Jahresurlaub aufgetreten. Und im Endeffekt war es dann auch so, wenn die heimgekommen sind, war der Hund total, sage ich mal, nachtragend, verärgert, hat sie gar nicht groß begrüßt, mal kurz rausgerannt, hat sie angeschaut und hat sich dann irgendwo versteckt. Völlig untypisch. Und wie wir das dann alle so auseinanderdividiert hatten, kam schon die Aussage von den Besitzern, hey, unser Hund ist ziemlich nachtragend, wenn wir wieder aus dem Urlaub kommen, dann braucht es eine Zeit lang, bis das sich wieder einrenkt. Und wir haben dann tatsächlich diese Lahmheit behandelt mit einem Kummermittel und es war wirklich innerhalb von 2 Tagen war die Lahmheit weg, dass indem er ein Kummermittel bekommen hat, beziehungsweise längerfristig haben wir es dann so gemacht, dass sogar wenn die Leute auch nur den Urlaub gebucht bzw. gepackt haben, haben sie gleich dem Hund Kummermittel gegeben. Weil einmal war eine Variante so, da haben sie den Urlaub gebucht, haben noch nichts gepackt, aber die Frau hat ja total schlechtes Gewissen, weil sie immer gedacht hat, oje, oje, ich kann den nicht mitnehmen und hoffentlich wird er nicht wieder krank. Und allein dieses Verhalten hat bei einem so hochsensiblen Kandidaten wie den Border Collies dazu geführt, dass der sich gedacht hat, irgendwas passt nicht, irgendwas ist komisch und hat tatsächlich wieder angefangen zu lahmen vor dem Urlaub. Aber diese Variante, dem Hund dann immer wieder gleich das Kummermittel geben, hat wirklich das total stabilisiert und die haben einen absolut guten Modus gefunden, ohne schlechtes Gewissen und der Hund war dann einfach auch stabiler. Also fand ich perfekte Indikation, Homöopathika nach Psychostress auszuwählen und vor allem dann halt auch vorbeugend zu geben, dass man gut damit zurechtkommt. Was ich jetzt beschrieben habe, war das Vorgehen, um bei einem Kardinalsymptom, also sagen wir mal dieses Erbrechen, sich einen Überblick zu verschaffen. Was berücksichtige ich? Und wenn ich dann in irgendeinem Buch nachlese, was suche ich raus, welche Mittel zu welchen Indikationen? Was es natürlich viel, viel schwieriger macht, ist, wenn man ein Tier vorgestellt bekommt, was ein ganzes Sammelsurium an Symptomen hatte, was so nach und nach aufgetreten ist, dann ist mal eins verschwunden, dann kommt es wieder mehr, um dann zu sagen, wo fange ich an, was ist jetzt das richtige Mittel für dieses Tier. Und diese komplizierten Fälle geht man in der Homöopathie so an, dass man erstmal eine Fallaufnahme macht, wo man sich rausschreibt, was war alles in der zeitlichen Abfolge. Also was weiß ich, nachdem die Leute den erhalten haben als Welpe, was waren dann einfach im ersten Jahr Erkrankungen, also auch Erkrankungen, die ewig lang zurücklagen, aber oft höre ich sowas wie, der Hund hatte gleich nach Erhalt immer wieder Durchfall. Das ist zwar inzwischen kein Problem mehr, aber im ersten Lebensjahr war das ein Thema. Und damit registriere ich das, aha, erstes Lebensjahr, Neigung zu Magen-Darm-Erkrankungen, vielleicht auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was war da, der Hund kam irgendwie ein bisschen aus unguten Verhältnissen und war da schlecht ernährt, stark verwurmt und hatte immer wieder Würmer, musste immer wieder entwurmt werden und das hat dann den Darm geschädigt. Oder aber auch, inzwischen haben wir viele Tiere, die aus dem Ausland kommen. Das heißt, in der Regel sind die dann vorbehandelt mit einigen Parasitenmitteln von tatsächlich darmwirksamen Mitteln über Antiparasitika, die eine gewisse Depotwirkung haben, vielleicht 4 Wochen, vielleicht auch noch 3 Monate. All das mit einbeziehen, was ist wirklich in diesem Vorbericht charakteristisch für dieses Tier? Sammelt man so alle möglichen Symptome, hat man natürlich dann schon eine Vielzahl, wo es sehr, sehr schwierig ist zu entscheiden, welches Mittel ist das Richtige. Um dann nochmal differenzieren zu können, wird in der Homöopathie hierarchisiert. Das heißt, manche Symptome sind wertvoller und andere Symptome sind relativ typisch. Also generell Magen-Darm-Empfindlichkeit gibt es bei relativ vielen Tieren. Deswegen, das allein langt mir jetzt noch nicht aus, um mich für eine Schublade oder für eine Kategorie zu entscheiden. Aber ich habe es zumindest mit im Hinterkopf und suche nach Symptomen, die sehr charakteristisch sind. Also, wir haben diese vollständigen Symptome, die wir jetzt erstmal so, sage ich mal, im Mittelfeld haben. Wir haben die bewährten Indikationen. Manchmal sagen mir die Leute, immer wenn ich das gebe, was weiß ich, der Hund, ein älterer Hund, der hinkt immer wieder. Und ich weiß einfach, wenn ich dem Rustox gebe, dann läuft er wieder besser. Okay, langt mir jetzt noch nicht aus, um ein ganz individuelles Bild zu haben. Da sind mir tatsächlich diese vollständigen Symptome, 2, 3 verschiedene, wertvoller, um mich dann für ein Mittel zu entscheiden. Aber endgültig möchte ich eigentlich immer noch die Psychokomponente haben. Von auslösertypisch, also es gibt einfach Kandidaten, die allein schon, wenn es ein bisschen kälter wird, wenn kälte Nächte sind, obwohl sie im warmen Haus sind, extrem kälteempfindlich sind und das ist was, was ich dann mit einfließen lasse. Oder, was noch viel wertvoller ist, sind tatsächlich diese Psychosymptome. Eine typische Frage wäre dann, wenn Ihr Tier ein Mensch wäre, wie würden Sie den charakterisieren? Was ist typisch für Ihr Tier? Und dann kommt schon sowas, oh, meiner ist irgendwie ein ziemlicher Schisser, der hat vor allem und jeden Angst, der ist sehr geräuschempfindlich oder aber umgekehrt, meinen erschüttert nichts, da ist der Fels in der Brandung, sei es jetzt mit anderen Tieren, sei es jetzt mit Neuigkeiten, völlig unproblematisch. Und diese psychischen Typ-Varianten sind dann oft das, wo ich sage, okay, jedes ist so ein Baustein für meine Entscheidung, mit welchem Arzneimittel fange ich an, was gebe ich. Was die Sache dann noch ein bisschen komplizieren kann, ist, dass es tatsächlich auch in der Homöopathie unterschiedliche Schulen gibt. So wie ich vorhin schon erwähnt habe, diese Typgeschichte ist schon ganz oft so, dass man sagt, der ist der Typ und dieses Typmittel kann vielleicht schon die ganze Symptomatik ein Stück verbessern. Also, was ich relativ oft sehe, ist zum Beispiel diese Sulfurkandidaten, die haben irgendwie rötliches Fell, rötliche Haut, die sind empfindlich mit der äußeren Haut, mit dem Fell, haben da schnell irgendwelche Entzündungen, Ekzeme bei Hitze, vertragen vielleicht irgendwelche äußeren Anwendungen nicht so, reagieren auf den Spot-on, haben da gleich Haarausfall in der größeren Fläche, wo ein anderer Hund gar nichts zeigt, haben vielleicht ein Magen-Darm-Problem. Das heißt, sie haben ein bisschen einen Diätfehler und zack, haben sie Durchfall und reagieren schnell. Also das wäre die Variante, auf die ich dann später noch eingehe. Diese Typ-Hund gibt es auch im Endeffekt 1:1, Typ Katze, Typ Pferd, Typ Mensch, das dann die Basis ist, um sich für ein Mittel zu entscheiden. Aber es gibt dann noch mal andere Schulen, die mehr nach anderen Kriterien ihre Mittel auswählen. Zum Beispiel ist die familiäre Krankheitsneigung was, was in der Humanmedizin viel Beachtung findet. Also wenn man zum Beispiel weiß, in dieser Familie gab es immer Asthmatiker oder aber ist tatsächlich auch Krebs ein großes Thema, diese bösartigen Erkrankungen, dann lässt es nochmal in unterschiedlichen Kategorien denken. Und diese Krankheitsneigungen sind in der Homöopathie die sogenannten Miasmen. Und wenn man denn dann wirklich so einen ausführlichen Vorbericht hat, wie man es denn oft bei Menschen hat, aber in den seltensten Fällen bei den Tieren, dann kann das nochmal hilfreich sein und sagen, okay, ich muss in dieser großen Kategorie der zum Beispiel Tuberkulinie-Mittel denken, die eben die Neigung zu Atemerkrankungen hat, weil es eben schon genetisch immer wieder vorkommt. Das, was allerdings in der Tiermedizin dann eher die Rolle spielt, ist, dass der Typ oder aber auch ein Akutmittel überdeckt ist durch Symptome, die jetzt in einem anderen Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel Impfungen können Blockaden, Veränderungen hervorrufen, die diese anderen Regeln erstmal außer Kraft setzen. Deswegen frage ich das in der Regel schon ab, war nochmal irgendeine Impfung, war eine Operation. Und das ist jetzt inzwischen noch so viel bedeutungsvoller, weil früher waren die Leute bei einem Tierarzt und du hast in der Regel gewusst, okay, das habe ich gemacht oder habe ich nicht gemacht. Aber von im Notdienst woanders hingehen, über, was weiß ich, auf dem Hundeplatz, gibt es immer einen Tierarzt, der kommt und der führt doch die Impfungen durch. Dann kriegt man das als Haustierarzt vielleicht gar nicht so richtig mit und einem ist nicht bewusst, dass der Hund jetzt letzte Woche geimpft worden ist. Über, ja, für die Augensachen gehe ich immer dorthin und da braucht es dann manchmal schon sehr differenziertes Nachfragen, dass man dann, by the way, draufkommt, dass doch nochmal irgendeine andere Begleitsache war, die vielleicht im Zusammenhang steht mit Symptomen, die aber man jetzt so als normaler Haustierarzt nicht unbedingt in Erwägung zieht, weil man gar nicht denkt, dass der vielleicht noch woanders war. Also, es gibt dann doch verschiedene Varianten und das ist sicher was, wo es sich lohnt, entweder einen homöopathischen Therapeuten oder einfach jemand mit viel Erfahrung an der Hand zu haben, um abgesehen von diesen Akutfällen, die natürlich primär das ist, wo ich erstmal meinen Tierbesitzern was an die Hand geben will, noch Möglichkeiten hat zu sagen, okay, es ist jetzt nichts Akutes ersichtlich und trotzdem hat er immer wieder Magen-Darm-Erkrankungen. Dann macht es einen Sinn, tatsächlich jemanden zu haben, der eben so einen Behandlungsplan aufstellt, wo oft auch noch Nahrungsergänzungsmittel mit drinnen sind, weil die Nahrung ist definitiv ein Teil der Medizin und im Gesamtkonzept dann sagt, okay, kriegen wir so nach und nach unseren Kandidaten stabiler mit dem Wissen, was die Besitzer erwerben, wo sie dann sehen, aha, das und das verbessert, verschlechtert, das vermeide ich besser. Da kann ich selber Akutmittel geben, dann mehr Stabilität fürs Tier haben. Und wie gesagt, wenn dann weniger Notdienst nötig ist, ist der Tierarzt glücklich, wenn er nicht unbedingt in der Nacht tätig werden muss. Und die Besitzer sind glücklich, wenn sie nicht unbedingt zum Tierarzt müssen. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal sagen, verlassen Sie sich einfach auf die Kenntnis Ihres Tieres, so wie Sie es vielleicht beim Partner, bei den Kindern machen, wenn Sie sehen, hey, das und das macht er jetzt wieder, dann ist alles normal. Genau so machen Sie das beim Tier. Also, ich hatte erst einen Fall, wo das so war, dass der Hund eine deutliche Lahmheit hatte und die hat mir erst ein Video geschickt. Dann habe ich ihr gesagt, okay, das und das sind natürlich Optionen, was man im Hinterkopf haben muss, aber wir versuchen es erstmal mit Homöopathie. Dann kam dann am nächsten Tag das Folgevideo. Für einen Laien sah der Hund schon ziemlich normal aus, aber die Besitzerin war immer noch so unsicher, ob sie tatsächlich zum Tierarzt kommen soll. War Wochenende und klar, ich habe gesagt, wenn sie will, kann sie gern kommen. Aber wenn ihr Tier sich normal wieder verhält, wenn er wieder spielt, wenn er lahmheitsfrei läuft, vertrauen Sie auf Ihren normalen Menschenverstand und sagen Sie, gut, wir schauen uns das an. Ich gebe vielleicht das Mittel schon noch weiter. Ich schleiche so nach und nach aus, weil ja vermutlich unter dem homöopathischen Mittel die Verbesserung eingetreten ist. Aber wenn sich damit einfach das Symptom verflüchtigt und der wieder stabil ist, hey, vertrauen Sie drauf und sagen Sie, wir machen so weiter, alles gut.